Schwieriges Thema, das ich von der Frau Präsidentin bekommen habe, gleich in ein ganz ein neues Thema eingestiegen, nämlich Neuromonitoring. Ich muss sagen, ich habe noch keine einzige Operation mit Neuromonitoring gemacht, allerdings schon viele Operationen im kleinen Becken mit besseren und manchmal auch schlechteren Outcomes. Und ich kenne das, was sich da abspielen kann, wenn man nicht auf die Innervation achtet. Also Nerven sind wahnsinnig wichtig, nicht nur für die Erregung, sondern auch für viele andere Dinge. Sind aber auch andere Sachen wichtig. Ein anderes Leib- und Magenthema ist für mich die Forensik. Da bin ich bitte auch nicht sehr bewandert. Und ist das irgendwie eine sehr unglückliche Kombination für meinen Vortrag. Ich werde schauen, dass ich mich da irgendwie durchwinde. Ich habe den Vortrag mir erlaubt, ein bisschen umzuformulieren und habe mir die Frage gestellt, kann Rechtsmedizin ohne Evidenz auskommen? Das trifft vielleicht einen etwas wunden Punkt bei geplagten Gutachtern auf der einen Seite und bei geplagten, angeklagten Kolleginnen und Kollegen vor Gericht. Und als Chirurginnen und Chirurgen stehen wir ja jeden Tag so irgendwie mit einem halben Fuß im Kriminal, so heißt zumindest das Sprichwort. Beginnen wir mit einer Fallvignette einer Patientin, die neulich bei mir war, eine Pensionistin, 65 Jahre alt, sie ist etwas adipös, aber sie ist wunderbar beieinander, nimmt am Leben voll teil, ist Golferin, ist sehr aktive Großmutter, 4 Enkelkinder sind zu versorgen, sie möchte ihnen viel Zeit widmen. Wenn da nicht der intermittierende Selbstkatheterismus wäre. Diese Frau muss sich seit vielen Jahren 4-mal täglich katheterisieren. Das ist eine sehr gepflegte, sehr reinliche Person und die bringt es nicht zusammen, in einem anderen Setting als zu Hause in ihrem Badezimmer diesen sauberen Einmalkatheterismus an sich selbst durchzuführen. Trotzdem hat sie immer wieder Inkontinenzepisoden, sie hat auch immer wieder aufgrund der großen Restharnmengen Harnwegsinfekte. Jetzt stellen Sie sich das einmal vor, was das für diese Frau bedeutet. 4 Stunden hat sie untertags immer Zeit, dass sie etwas zwischen diesen intermittierenden Katheterisierungen machen kann. Was kann man in 4 Stunden mit einem Enkelkind machen? Man kann schon was machen, man kommt ein bisschen in Stress. Nicht? Eine Golfrunde, wo ist der Professor Delecki, geht sich in 4 Stunden unmöglich aus. Ja? Also das geht nicht. Wie ist es dazu gekommen? 2003 hat sie eine Divertikelperforation gehabt, entsprechend klinisches Bild, mit einer Notoperation, Sigma-Resektion, man wagte eine primäre Anastomose, ja, und wie es halt so ist, Anastomosen-Leak, Revision, Riesengeschichte, sie war damals auch noch etwas adipöser, eine Hartmann-Situation, Rückoperation, ja, und irgendwann einmal war dann die traurige Tatsache da, dass hier offensichtlich einige Nerven im kleinen Becken massiv gelitten haben. Hier haben Sie diese klassische Aufnahme, hier mal zur Abwechslung als Gynäkologe bin ich froh, einmal ein männliches Becken zeigen zu dürfen. Ja, Sie sehen, wie die nervale Versorgung ist und Sie können sich gut vorstellen, bei jedem beckenchirurgischen Eingriff und sei auch noch so klein, besteht die Möglichkeit, dass wir Nerven verletzen. Wir können nicht nur autonome Nerven verletzen, wir können somatische Nerven verletzen und es sind alle Symptome vorstellbar, die wir nach Nervenverletzungen sehen und daher ist es überhaupt kein Wunder, dass die Organfunktion nach solchen Eingriffen, sei es der Blase, sei es des Mastdarms, sei es Sexualfunktion etc., massiv darunter leiden können. Was macht man dagegen? Naja, seit vielen Jahren in aller Munde nervenschonende Chirurgie. Das sagt sich sehr leicht, Getan ist es schwieriger und darum ist es sehr, sehr löblich, dass es Firmen gibt, die sich mit diesem Problem näher auseinandersetzen. Und darum sind wir ja, wenn ich das so recht verstanden habe, hier alle zusammengekommen. Was brauchen wir, um diese Nerven eindeutig aufzufinden? Wir brauchen einen diagnostischen Test. Nun, ein diagnostischer Test, das sagt sich so leicht. Jeder weiß natürlich, was eine Diagnose ist. Oder wissen wir, was eine Diagnose ist? Ich sage meinen Studierenden immer, eine Diagnose ist etwas, das die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung testet. Und jetzt kommt das, was ein bisschen komplizierter zu verstehen ist, eine Wahrscheinlichkeit einer Diagnose ist irgendetwas zwischen 0 und 1. 0, die Erkrankung liegt mit Sicherheit nicht vor, und 1, die Erkrankung liegt sicher vor. Das können wir gleich streichen, weil die Diagnosewahrscheinlichkeit 0 und 1 gibt es in der klinischen Medizin nicht. Sie werden vielleicht einwenden, naja, den Tod kann man feststellen, aber da sehe ich Transplantationschirurgen unter uns sitzen, die wissen genau, dass selbst das ein Problem ist und dass selbst da Wahrscheinlichkeiten gibt und so weiter und so weiter. Krebs wird man doch sicher feststellen können. Naja, das sagen die Chirurgen, die das Gefrierschnittergebnis im Operationssaal hören, oder Chirurgen, die dann auf der Station den histologischen Befund studieren. Aber Chirurgen, die dann auch einmal sich die Mühe gemacht haben, in einem histologischen Labor zu arbeiten und dort den Pathologen zuzuschauen, wie die zu ihren Befunden kommen, die sind dann nimmer so sicher, ob man diese Diagnose mit der Wahrscheinlichkeit 0 oder 1 stellen kann. Also diagnostische Tests sind ein bisschen heikel, sie sind schwieriger, sie sind komplizierter, als wir uns das vorstellen können. Und jetzt kommt noch ein besonderer Dreh. Es ist nicht so, dass ein diagnostischer Test positiv und negativ sein kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, sondern es ist auch so, dass ein diagnostischer Test falsch positiv und falsch negativ sein kann. Und schon haben wir diese Vier-Felder-Tafel. Und Vier-Feldern-Tafel, man muss es leider Gottes sagen, sind für einen einfachen Kliniker einfach too much. Ja, da muss man Mathematiker sein, Techniker etc., aber nicht Mediziner. Das ist meistens zu viel. Es ist sehr, sehr komplex. Ja. Ich muss mich sehr, sehr konzentrieren, wenn ich mich in solche Dinge einlese, und immerhin ist die evidenzbasierte Medizin mein Spezialgebiet. Also, ja. Beispiele. Beispiel Urodynamik. Gut, da kenne ich mich jetzt aus. Ne? Beim Neuromonitoring nicht, aber bei der Urodynamik, da kenne ich mich aus. Urodynamik, jeder weiß es, im 19. Jahrhundert bereits gibt es erste Versuche von Physiologen, herauszufinden, wie dieser untere Handtrakt funktioniert. Und wie machen sie das? Sie geben Sonden in die Harnröhre, sie legen Sonden in die Vagina, sie messen den Druck in der Harnröhre, in der Harnblase, in der Vagina oder auch im Rektum. Sie kennen das Ganze in einer ähnlichen Form für die Rektalmanometrie. Und schon haben Sie wunderschöne Kurven. Sie sehen hier, was da alles herauskommt. Und der gelernte Wissenschaftler stürzt sich auf diese Kurven, macht Statistiken und findet heraus, tatsächlich, es kommt zu einer Inkontinenz, wenn der Blaseninnendruck den Druck im Bereich der Harnröhre überschreitet. Eine Sensation, wir können also auf so einer Kurve eine Inkontinenz abbilden. Wir haben ein diagnostisches Tool, hurra! Wir können also hier sehr, sehr viel messen, wir können dann Differenzdrucke, alle mögliche hier messen. Ja, wir können natürlich längere Messungen machen, wir können sie in verschiedenen Körperpositionen machen, wir können sie beim Husten, Lachen, Niesen, bei allen machen, und schon haben wir einen diagnostischen Test. Wir haben einen diagnostischen Test. Bitte nicht vergessen, was ich zuvor gesagt habe. Also da gilt natürlich all das, was wir jetzt gesprochen haben, über Wahrscheinlichkeiten, über falsch positive, über falsch negative Ergebnisse von solchen Tests. Wie ging es mit der Urodynamik weiter? Expertinnen und Experten haben gemeint, das ist alles so schön, das ist so klar. Ja? Also da brauchen wir jetzt nicht groß angelegte Studien mehr. Da genügen kleine Studien, wir haben das getestet an Patienten etc. etc. Und wir sagen, vor jeder Inkontinenzoperation muss eine Urodynamik gemacht werden, aus Schluss. Da sind wir jetzt bei der Forensik. Wenn ein Experte so etwas sagt, so etwas schreibt, in Leitlinien hineinschreibt, dann bekommt es plötzlich eine unglaubliche Relevanz. Und sie haben dann vor Gericht ein Problem. Weil da sagt dann der Richter, ja, und was steht in den Leitlinien? Diese Patientin, die sie operiert haben und die jetzt schon wieder inkontinent ist und die klagt, sagt, sie hat Urodynamik gehabt. Was sagen sie jetzt dazu? Der Gutachter sagt, sie haben gegen die Leitlinien verstoßen und jetzt werden sie verurteilt. Das kann ihnen passieren, das ist auch passiert, vor allem in Deutschland sind diese Prozesse auch gelaufen. Ja, und die Gutachter haben beharrt auf dem Dogma Urodynamik vor jeder Inkontinenzoperation. Kann Rechtsmedizin ohne Evidenz auskommen? Kann man das machen? Kann man das vertreten? Diese Frage wiederhole ich hier. Cochrane Collaboration. Ich nehme jetzt einmal an, jeder weiß, was die Cochrane Collaboration ist. Das ist eine Vereinigung, die systematische Reviews in der höchst denkmöglichen Qualität macht. Und die hat sich einmal die Urodynamik vorgenommen. Urodynamic Tests for Female Urinary Incontinence. Und was haben die herausgefunden? Es gibt null Evidenz dafür. Das haben ein paar Forscher gehört und gesagt, aber da machen wir jetzt Studien dazu, weil das kann nicht so sein. Ja? Und die haben Studien gemacht, und zwar zwei ausgezeichnete randomisierte Studien. Eine davon ist sogar im New England Journal erschienen, weil die so gut gemacht war. Und als Endpunkt haben die Kontinenz gehabt. Sie haben eine Gruppe gehabt, die hat eine Urodynamik bekommen und alles bibabo und ist dann operiert worden. Die andere Gruppe hat keine Urodynamik bekommen, bibabo aber schon natürlich. Ne? Also die sind schon ordentlich untersucht worden, diese Patienten, von den geeigneten Spezialisten. Und dann haben sie geschaut, ob die unterschiedliche Ergebnisse haben, weil wenn das stimmt, dass man vor jeder Inkontinenzoperation eine Urodynamik machen muss, was ist dann? Ja, dann müssen die ja besser abschneiden. Die müssen dann irgendwie kontinenter sein als die andere Gruppe. Leider war das nicht so. Kein Unterschied whatsoever im Outcome. Da kommen jetzt die Statistiker, die sagen, waren die Studien gut genug gepowert? Ja, die Studien waren gut genug gepowert, weil sonst wären sie nämlich nicht im New England Journal erschienen. Neuromonitoring. Ich komme jetzt aufs glatte und dünne Eis. Ja. Hier eine Giraffe. Vom Neuromonitoring gibt es nämlich Evidenz. Ich habe das ein bisschen versucht nachzulesen. Ich hoffe, ich habe alle Studien irgendwie, zumindest die wichtigsten, geschaut. Eine Giraffe. Warum zeige ich eine Giraffe? Die Giraffe hat den längsten Nervus recurrens in der ganzen Tierwelt. Ja, und der Nervus recurrens, der ist es auch. Sehr, sehr unangenehmer Nerv. Ja, durch die Evolution ist da irgendwas mit den Kiemenspalten passiert. Ich habe das vergessen, wie das genau geht. Ja, jedenfalls ist es ein Hirnnerv, der geht da hinunter den Hals, schlingt sich um die Aorta und kommt dann hinauf, um den Larynx zu innervieren. Also etwas sehr, sehr Unangenehmes und das Ganze dann eingepackt in die Schilddrüse, und wenn man es an der Schilddrüse operieren muss, ist man ungefähr so benannt, wie wenn man als Gynäkologe im kleinen Becken eine Radikaloperation machen will, und da ist überall der Ureter. Ja? Also Rekurrenz für den Schilddrüsenchirurgen ist der Ureter, für den Gynäkologen, aber auch Koloproktologen und andere, die im kleinen Becken operieren. Gut, und da gibt es jetzt Neuromonitoring. Man kann diesen Nerven stimulieren, man kann sehen, ist der aktiv, funktioniert der noch. Und Ich muss gestehen, ich habe gar nicht gewusst, dass das gibt. Ja. Ich habe also in meiner Formulaturzeit viel Schilddrüsen assistiert und die Chirurgen haben mir einmal besser, einmal schlechter den Nervus recurrens gezeigt und wie sie ihn präparieren oder eben auch nicht präparieren, weil sie sagen, na, sie wissen, der ist da weg und so weiter, genauso wie wir das mit dem Ureter machen. Natürlich wäre ein Tool, das uns den dauernd zeigt, wäre herrlich. Ja, dann hätte man, ich habe mir so vorgestellt, das müsste sein, ein Ton, so irgendwie, und dann, wenn er durchschnitten ist. Nicht? Und dann habe ich mir gedacht, also, was bringt mir das jetzt so wirklich? Und das ist angeschaut worden. Also da gibt es viele randomisierte Studien in der Schilddrüsenchirurgie, was das kontinuierliche Neuromonitoring in der Schilddrüsenchirurgie vom Nervus recurrens betrifft. Und das Ergebnis muss ich jetzt leider sagen, also die neueste Meta-Analyse, also die Zusammenfassung aller dieser Studien, kommt zu dem gleichen Ergebnis wie bei der Urodynamik. Also das zeigt keinen eindeutigen Vorteil für das Neuromonitoring. Womit ich jetzt wieder, bevor alle wahnsinnig enttäuscht sind, das hat auch sein Gutes, weil dann kann man sagen, okay, da kommt geht niemand vor Gericht ein, weil ein Gutachter sagt, haben Sie kontinuierliches Neuromonitoring gemacht? Na, sehen's. Also, ja, da gibt es bisher keine Evidenz. Ich spreche von der neuesten Meta-Analyse. Es gibt ein paar Meta-Analysen zu diesem Thema. Was machen wir in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit machen wir das. Wir machen Nerve-Sparing Surgery und da lernen wir, beim Präparieren so aufzupassen, dass wir die Nerven sehen. Und am Anfang sagt man, das gibt's nicht, das kann ich nicht, das sehe ich nicht, das habe ich nicht gelernt. Bis man sie dann doch sieht. Und bis man sich jemanden holt, der einem das zeigt, und der sagt dann, naja, da musst du ein bisschen aufpassen, du musst halt ein bisschen genauer Blut stillen und da tust du nochmal mit einem Tupfer hin und dann und dann und dann. Und dann sieht man es auf einmal. Und da sieht man den Hypogastrikusnerven sehr, sehr gut und auch laparoskopisch und so weiter und so weiter. Und man beginnt, diese Strukturen zu respektieren. Man beginnt, sie nicht mehr abzusetzen, ne? Klemme bitte über alles. Ja, also das ist dann die andere Art der Chirurgie. Und da sagt dann der Onkologe, na gut, aber wo bleibt die Radikalität? Die Patienten sterben alle am Rezidiv. Das stimmt nicht. Ne? Es gibt sehr gute Studien, die zeigen, Nerve-Sparing Surgery ist kein Kompromiss im Hinblick auf die Radikalität. Also da haben wir sehr, sehr viel dazugelernt. Sollen wir jetzt aufhören mit dem Neuromonitoring? Sollen wir das lassen? Naja, eigentlich nicht, weil vielleicht hätte man das da irgendwie verhindern können, diese arme Frau. Wir wissen mit Sicherheit noch viel zu wenig über die ganze Physiologie im kleinen Becken. Wir wissen nichts über, was diese Nerven während der Chirurgie machen. Da könnten wir das Neuromonitoring sehr, sehr gut brauchen und könnten sehr, sehr viel daraus lernen. Nur ist es halt nicht so, dass wir so schnell am Ziel sind, wie wir selber und auch die Firmen gerne wären. Der Weg ist meistens steiniger und vor allem viel länger. Und ich glaube, das können wir aus dem Ganzen lernen. Wir wollen alle Komplikationen minimieren. Wir wollen besser verstehen, wie das alles da funktioniert im kleinen Becken. Wir wollen aber bitte auch evidenzbasiert arbeiten und nicht mehr dogmatisch, wo man sagt, bitte vor jeder Operation müssen wir das und das machen oder in dem Fall bei jeder Operation müssen wir das machen, weil wir sonst vor dem Gericht eingehen. Und die Vermeidung forensischer Fehler, meiner Meinung nach, gehört da die evidenzbasierte Medizin integral dazu und ein Gutachter macht einen schweren, schweren ethischen Fehler, wenn er das nicht berücksichtigt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.